Wir sind im Matthäusevangelium, Kapitel 5. Wir hatten ja jetzt die Glückseligpreisungen hintereinander studiert. Und es kommt jetzt ein neuer Block der Bergpredigt. Und man muss hier ein paar Dinge sich nochmals vergegenwärtigen. Die ganze Evangelien sind in unserem Heilszeitalter noch des Alten Testamentes geschrieben. Wir haben hier teilweise Dinge, wo der Herr Jesus zu Israel redet. Wir haben aber auch Dinge, wo er zu den Jüngern, zu den Gläubigen redet, auch zu der zukünftigen Gemeinde. Und das ist hier massiv auch die Bergpredigt. Aber jetzt kommt ein Problem. Und zwar, die Bibel sagt ja, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und sie zeigt ganz deutlich auf, dass wir Gott in der Tiefe, wir sind nur dreidimensional, nicht erfassen können mit unserem Gehirn. Das heißt zu Deutsch, ich verstehe zum Beispiel nicht, ich kann es glauben, ich kann es logisch nachvollziehen, aber ich verstehe es nicht, wie das gegangen ist, dass der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat und die Bibel sagt, alle Sünder wurden auf ihn gelegt, die vorher waren, seit Adam, und die später begangen wurden, bis endgültig diese Erde und dieser alte Himmel, bis sie vernichtet werden, bis die neue Welt Gottes anbricht. Und die Bibel sagt, dieses Opfer ist rückwirkend seit Grundlegung der Welt. Das bedeutet, diese ganze Offenbarung Gottes und die Erlösung geschah außerhalb von unserem Zeitverständnis. Das war außerhalb von Zeit und Raum, das können wir nicht verstehen. Und genauso sind viele geistliche Dinge außerhalb von unserem Verständnis. Jetzt hat Gott einen Weg gewählt in der Heiligen Schrift, und da bin ich sehr dankbar, dass er das getan hat. Er ist einfach hingegangen unter der Inspiration des Heiligen Geistes und hat Bilder gebraucht. Also Musterbeispiele, die ich als normaler Mensch mit meinem Verstand begreifen kann. Und ich sage es einmal so, viele Dinge in der Bibel, zum Beispiel, wenn die Gemeinde beschrieben wird, sagt die Bibel, es ist ein Leib. Er hat Glieder, die funktionieren. Gleichzeitig sagt er aber auch, die Gemeinde ist die Braut, das Verhältnis zum Herrn Jesus. Also es gibt viele Bilder, wo einfach etwas Natürliches beschrieben wird, dass ich verstehe, wie das Gott gegenüber ist. Das sind wohl geistliche Wahrheiten, die wir sonst nicht verstehen könnten, wenn wir nicht die Bilder hätten. Und jetzt haben wir hier heute der Vers 13, da haben wir auch so ein Bild. Ich lese uns den Vers. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Hier benutzt die Bibel das Beispiel von Salz. Und jetzt kommt natürlich noch was Besonderes. Wir sind ja im Matthäusevangelium. Und Matthäus ist wohl, so wird es bezeugt, das Evangelium. Und da haben sie inzwischen auch so ein bisschen nachgeforscht. Und es scheint so, als wäre Matthäus wirklich in Hebräisch geschrieben worden und dann erst ins Griechische übersetzt. Das heißt, ich habe in Matthäus auch Hebraismen, also spezielle hebräische Ausdrücke und Dinge, die man wieder im Deutschen eventuell anders gebraucht. Aber hier haben wir jetzt was ganz Einfaches. Das ist so, da ist auch kein Hebraismus, das ist einfach etwas ganz Normales. Die Bibel sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wie soll ich das anders verstehen, als das, was der Herr Jesus ja sagt? Die Gläubigen sind eine kleine Herde, wir sind wenige, immer im Lauf der gesamten Kirchengeschichte. Und das entspricht auch dem Bild von Salz. Salz ist etwas, das in kleiner Dosierung auftritt. Also ich sage es mal vorsichtig, wenn du ein Essen hast, die Bibel sagt zum Beispiel vom Ei, vor allem vom Eiweiß, beschreibt die Bibel und sagt, also um Eiweiß zu essen, brauchst du Salz, sonst schmeckt es nicht, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Handvoll Salz nehme und auf ein Spiegelei drauf werf, ihr versteht, wenn ich Salz in der richtigen Dosierung nehme, es so gebrauche, wie es dem Salz entspricht, dann hat es seine Wirkung. Und wohl so hat der Herr Jesus dieses Gleichnis oder diese Gleichnisrede, dass wir Salz der Erde sind, dieses Musterbeispiel, auch gemeint. Das heißt, wir sind nicht der Kaviar dieser Welt. Wir sind nicht das Hauptgericht dieser Welt, sondern wir sind Salz. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Welt, das sagt die Bibel ganz klar, ist in der Gewalt des Bösen. 1. Johannes 5 zeigt das, die ganze Bibelstelle, die unser Verhältnis zur Welt anspreche, 2. Korinther 6, 14 und Folgeverse, alle die Bibelstelle zeigen das. Das heißt, diese Welt ist im Argen, die ist im Bösen, die ist von der Finsternis beherrscht und wir sind Fremdkörper, praktisch, wenn wir zum anderen Reich, wir gehören zum Jesus gehören, sind wir Fremdkörper. Jetzt erklärt der Jesus und sagt, das ist wie Salz gebraucht wird. Jetzt wird ja Salz nicht nur gebraucht, um etwas zu würzen, sondern man nimmt auch Salz zum Beispiel, um Speisen haltbar zu machen. Man pökelt zum Beispiel Fleisch und ähnliche Dinge. Salz wird in vielerlei Weise gebraucht. Und in der Art und Weise ist wohl unsere Rolle. Unsere Rolle ist wie Salz. Und jetzt müssen wir das untersuchen, was die Bibel hier meint. Wisst ihr, es gab Zeiten, da hat man geglaubt, dass vor der Wiederkunft Jesu, das kam vor allem auch aus dem Calvinismus, dass vor der Wiederkunft Jesu es möglich wäre, so etwas Ähnliches wie ein Gottesstaat auf Erden aufzurichten. Das wäre eine Salzballung, dass die Gläubigen die Macht haben, dass die Gläubigen hier den Einfluss haben. Das Bibel ist völlig falsch. Der Jesus sagt, ihr seid Salz. Ihr seid nicht das Hauptgericht. Ihr seid nur Salz. Oder genauso im Mittelalter, das hat schon 600 begonnen nach Christus, als es dann die ersten Eremiten gab, die ersten Mönche, die ersten Nonnen. Das ist genauso falsch. Sie haben dann versucht, wiederum sich abzuschließen von dieser Welt. Sie haben sich geballt wie ein Salzhaufen hinter den Klostermauern und haben nicht daran gedacht, dass die Sünde mit hinter die Klostermauern ging. Und am Schluss ging es in den Klöstern schlimmer zu wie außerhalb von den Klöstern. Das ist Fakt im Mittelalter. Und Salz, dieses chemische Natriumchlorid, ist für uns Lebewesen, aber auch für die Tiere teilweise ein ganz wichtiger Stoff, und zwar ist ein Mineralstoff, der ungeheuer notwendig ist. Wir verlieren die auch, da müssen wir immer nachschießen. Jetzt kommt schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Salz ist auch etwas Organisches. Man verliert Salz, es muss nachgeschossen werden. In der Gemeinde ist immer ein revolvingartiger Prozess. Das heißt, es kommen Leute, es gehen Leute, das gehört dazu. Das Salz ist nie statisch, sondern es ist immer etwas, das in Bewegung ist. Und eine Gemeinde, wo nicht Neues dazukommt und vielleicht auch Altes weggeht, wo eine Gemeinde erstarrt, wo keine Bewegung ist, hat sie nicht mehr die Funktion vom Salz. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sage es mal so, auch so wie im natürlichen hält Salz, biblisch gesehen, als Mittel der Verfall auf. Jetzt kommen wir wieder zur alten Bibelregel. Wenn ich wirklich wissen will, was die Bibel mit diesem Begriff meint, dann kann ich nicht hingehen, wie es viele meinen, dass ich dann nur hingehe und den Bibelvers nehme und über diesen Bibelvers mir meine Gedanken mache und drüber brüte. Sondern ich muss dann hingehen und in der ganzen Bandbreite der Heiligen Schrift das Salz untersuchen, um zu verstehen, wie benutzt Gott in seinem Buch, in seiner inspirierten Urkunde in der Bibel, dieses Wort, um dann zu sehen, neutestamentlich, was hat es für mich für Auswirkungen? Oder was erwartet Gott von mir, wenn ich Salz der Erde bin? Und vielleicht muss ich auch meine Einstellung korrigieren. Wenn Gott sagt, du bist Salz, dass ich dann nicht denke, dass es anders sein könnte, dass ich vielleicht doch das Hauptgericht bin. Sondern ich muss immer mir bewusst sein, ich muss dann auch wie Salz reagieren. Jetzt möchten wir uns das mal angucken. Aber zuerst schon mal alttestamentlich etwas, das eine Rolle spielt. Gerade Hiob 6,6 sagt, das Buch Hiob, lässt sich etwas Fades ohne Salz essen oder findet man im Eiweiß irgendwelchen Geschmack? Wisst ihr, ich versuche es mal im Beispiel. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, bestimmte Dinge sollst du nicht tun. Vor Sünde warnt oder Absonderung fordert. Dann wird das für manche wiederum geistlich schmackhaft, wenn du siehst, dass ernstzunehmende, normale Gläubige es mit Freude tun. Das ist so Salzwirkung. Dann wird das für andere schmackhaft. Wenn jetzt alle nur rumlaufen und jammern, dass sie das nicht dürfen, jenes nicht dürfen und wie schwer es ist, dann verlierst du die Lust. Wenn du aber Gläubige hast, die trotz dieser Beschränkungen, die Gott uns ja mit großer Fürsorge auferlegt, wenn Gläubige das dann tun, mit Freude, dann hast du wieder Salzfunktion. Also das hier, Hiob, das ist schon ein ziemlich großer Hinweis, der eine große Rolle spielt. Es geht auch darum, dass wir von unserem Zeugnis her, von unserem Leben her, das ist auch Salzfunktion, das Evangelium den Nichtgläubigen schmackhaft machen. Ich habe jetzt etwas gemacht, ich weiß nicht, ob man das machen darf. Einer der Nachbarn hat sich beschwert und er hat sich zu Recht beschwert. Wegen, da ging es ums Parken und wie's, da waren ein paar Dinge, die wir früher mal abgestellt haben, die jetzt einfach wieder gekommen sind. Das ist also nicht so dramatisch, aber es war dann interessant und dann habe ich ihm mal angefangen zu erklären, wie wir als Gemeinde denken. Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, wir denken so, für uns ist das Wichtigste die Wahrheit, praktisch, dass man hier die Leute zeigt, was ist Wahrheit. Sprich, sie müssen ja wissen, was sagt Gott drüber, zum Beispiel in den Himmel kommen. Ich habe ihm dann erklärt und gesagt, bei uns geht es nicht ums Geld. Ich habe versucht, dem einfach zu erklären, was wir für eine salzmäßige Funktion haben. Das heißt, wir tun bestimmte Dinge aus bestimmten Gründen. Und das war für mich interessant. Am Anfang hat er noch gespottet. Oder was gespottet, so zumindest, naja. Aber je länger das ging, hast du gemerkt, der Mann hat dann Fuß gefasst. Der hat irgendwo, und hat er sogar gesagt, na, komm ich auch mal. Ich habe gleich gesagt, es war ein Spaß, dass ich komme. Also, aber es heißt, unsere Aufgabe ist auch, schmackhaft zu machen. Durch unser Verhalten, auch durch unser Reden. Wenn ich jetzt dem zum Beispiel gesagt hätte, der hat einen Ohrring drin, du musst deinen Ohrring raustun. Was denkt er, was dann passiert? Ja. Dann hätte er gesagt, was sind denn das für komische Menschen? Das stört doch heute kein Mensch mehr. Ihr versteht? Wenn ich das gesagt hätte, wäre ich das Gegenteil von dem gewesen, was Gott gewollt hätte, dann hätte ich ihm nicht eine Prise Salz gegeben, um es schmackhaft zu machen, sondern hätte ich ihm eine Handvoll Salz hingeworfen zum Essen und er wäre auf Abstand gegangen, hätte gesagt, lass mich mit diesen komischen, frommen Leuten in Ruhe. Ist das so misst ihr Salz her. Es soll schmackhaft sein, es soll einfach das Evangelium rüberbringen. Aber das hat einen viel tieferen Sinn. In 3. Mose 2, Vers 13 steht eine hochinteressante Aussage. Alle deine Speisopfergaben. Jetzt müssen wir natürlich in die Opfer zurück. Wir wissen ja, das Brandopfer ist die Hingabe. Das Ganzopfer auch. Das ist die ganze Hingabe des Gläubigen. Sünd- und Schuldopfer ist die dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Ein Speisopfer ist an und für sich das reine Wesen. Das heißt, das, was ich durch Jesu Opfer letztendlich an Erneuerung erlebe. Jetzt sagt er hier, alle deine Speisopfergaben, also alles, was ich herausbringe aus meinem kleinen Leben, was echt ist, was geistlich gut ist, was Hingabe bedeutet, was das neue Wesen, das neue Leben betrifft, sollst du mit Salz würzen. Du sollst es mit Salz würzen. Wisst ihr, es ist ja eigentlich, wenn du dir das überlegst, jetzt wird da ein Opfer verbrennt, warum soll ich da noch Salz drauf werfen? Das kannst du nicht anders erklären als mit dieser Bildersprache, dass Gott es uns in Bildern erklären wollte. Anders kannst du es nicht erklären. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Und du darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen. Jetzt sagt die Bibel, Salz gehört zum Bund Gottes. Ist untrennbar mit dem Opfer verbunden. Wisst ihr, und von daher hat das, was die Bibel in ihrer Bildersprache vom Salz sagt, eine viel größere Bedeutung, als man allgemein annimmt. Weil er sagt ja hier, praktisch, wenn du dein Speisopfer bringst, das heißt, wenn du dein neues Wesen zeigst, wenn das, was der Jesus in dir gewirkt hat, für die Umwelt sichtbar wird, dann muss es mit Salz gewürzt sein. Es muss genauso dosiert sein, genauso sein, wie Gott es wollte, genauso wie sein Bund, nämlich der neue Bund in Jesu Blut, es vorsieht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte es mal einfach ein Beispiel zeigen. Wisst ihr, ich habe da volles Verständnis. Als ich in der ersten Liebe war, da war ich auch so. Du kannst zum Beispiel dann dich nicht zurückhalten. Du gehst dann hin und greifst an. Du bist auch so, dass du einfach den Leuten nahe trittst. Das ist eigentlich normal. Aber irgendwo gehört auch zum Salz, dass es dezent auftritt. Wenn dann die Gläubige, man sagt immer, ich bin nicht mehr wie in der ersten Liebe, und damit meint man so, jetzt bin ich nicht mehr so angreiferisch. Wisst ihr, wir haben ein Problem. Wenn ich jetzt behaupte, dass die Funktion des Salzes, dieses Bildes, in den Lehrbriefen genau abgehandelt ist, dann stellst du nirgends fest, es gibt keine Bibelstelle, gar keine, wo die Bibel sagt, dass ich aggressiv evangelisieren soll. Sondern sie sagt immer, du musst bezeugen. Also du musst den Leuten der Herr Jesus bezeugen. Du musst ihnen Zeugnis geben. Du musst bereit sein, Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die in dir ist. Aber die Bibel zeigt dann mit Anstand, mit einer gewissen Sanftmut, mit einem gewissen Niveau, das ist Salz. Von dem geht die Bibel aus. Das gehört zu diesem Bund. Jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt. Also nochmals, ich hoffe, dass das schon klar ist vom Salz her. Salz hat mit unserer Wirkung zu tun. Salz hat mit dem zu tun, wenn der Jesus sagt, du bist Salz der Erde, wie unsere Wirkung nach außen ist. Wie bei einer Speise des Salz, so soll das sein. 4. Mose 18, 17 bis 19. Aber die Erstgeburt eines Rindes oder die Erstgeburt eines Lammes oder die Erstgeburt einer Ziege sollst du nicht auslösen, denn sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar springen und ihr Fett sollst du als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen, zum lieblichen Geruch für den Herrn. Ihr Fleisch aber soll dir gehören, wie die Brust des Webopfers und die rechte Keule soll es dir gehören. Alle Hebopfer von den heiligen Gaben, welche die Kinder Israel für den Herrn erheben, habe ich dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir gegeben, als eine ewige Ordnung. Das soll ein ewiger Salzbund sein vor dem Herrn, für dich und deinen Samen mit dir. Es gilt sowohl als jetzt die derzeit Lebenden, das ist ja die Priesterklasse, als auch die danach, für beide. Und jetzt haben wir hier einen ganz zentralen Punkt. Er sagt, es ist ein ewiger Salzbund. Und zu dem Salzbund gehört, dass das Opfer dem Priester gehört, das darbringt. Das hat jetzt eine ganz tiefe Rundumbedeutung. Der Jesus hat sich ja selber als Opfer dargebracht. Aber mit diesem Opfer, sagt die Bibel, und in dem Moment, wenn jemand zum Glauben kommt, hat er uns erkauft. Jetzt gehören wir zum Herrn Jesus. Jetzt gehören wir ihm. Und die Bibel sagt, das ist ein Teil dieses Salzbundes, dass alles, was mit dem Opfer zu tun hat, dem Priester gehört. Warum habe ich mit dem Opfer zu tun? Weil ich durch das vollkommene Opfer Jesu erlöst bin. Weil ich es angenommen habe. Ich habe einen Teil dieses Opfers, nämlich meinen Teil, angenommen. Und damit gehöre ich zu diesem Salzbund und damit gehöre ich ihm. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Salz hat nicht nur die Wirkung, dass es schmackhaft wird nach außen, sondern Salz hat auch die Wirkung, dass etwas klar ist. Die Hauptsache ist nicht das Salz, sondern die Speise. Und die Speise ist nach Johannes 6, wo der Jesus sagt, er ist praktisch die Speise, die Gott den Menschen verordnet hat. Er ist das, was den Menschen gegeben werden soll. Und wir sind nur das Salz, das der Herr Jesus schmackhaft machen soll. Wir sollen nur zum Ausdruck bringen, dass wir ihm gehören und dass wir praktisch letztendlich nur Nebensache sind. Wir sind nur seine Sklaven Und die Bibel sagt, wenn ihr alles getan habt, was ihr tun sollt, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Und damit ist klar, wir gehören dem Herrn Jesus. Und das heißt ja nur die Aufgabe, letztendlich ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann sagt er, ihr macht was anderes schmackhaft. Ihr macht nicht euch selber schmackhaft. Habt ihr schon mal auf einer Speisekarte gelesen, im Restaurant, wunderbar gesalzen. Hab ich noch nie gelesen, oder? Wisst ihr, so ist ein Gläubiger, der eigene Ehre sucht. So ist er. Er sagt praktisch, guck mal, was ich für ein herrliches Salz bin. Und die Leute brauchen die Speise und nicht das Salz. Wisst ihr, so in dem Sinne müsst ihr das Salz sehen. 2. Chroniker 13,5. Wisst ihr, ich gehe jetzt bewusst auf das Alte Testament hinein, weil es Bilder sind. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, auf ewige Zeiten ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? David. Wisst ihr, es kommt wieder die Bildersprache der Bibel. Der Herr Jesus ist der Sohn Davids. Und jetzt siehst du, da geht es um das ewige Priestertum und Königtum Jesu Christi. Um den Sohn Davids. Und wiederum hat das Salz keine andere Aufgabe, als der alleinige Priester darzustellen. Versteht ihr jetzt auch, warum zum Beispiel die Leute sich lieber verbrennen ließen oder die Leute sich lieber in einen Turm haben lebenslang einsperren lassen. Sie gingen lieber auf die Galeere und sind jämmerlich umgekommen, als dass sie an einer Messe teilgenommen haben. Weil Messe sagt, das ist die Wiederholung des Opfers. Und die Bibel geht davon aus, wir haben einen hohen Priester, wir haben ein einziges Opfer, Jesus allein, unwiederholbar, die Bibel sagt ein für alle Mal. Das vollkommene Opfer ist völlig exklusiv und das ist Salz. Wir sollen das auch so darstellen, das gehört dazu, auch die Verderbnis der religiösen Seele aufzuhalten. Wisst ihr, weil die religiöse Seele hat immer Bedürfnisse und erfindet neue Dinge. Die erfindet die Ohrenbeichte, die erfindet zum Beispiel, wobei Beichte manchmal von Gott gefordert ist, aber nur in bestimmten Punkten, aber nicht der generelle Ohrenbeichte oder zum Beispiel das Messopfer oder Kindertaufe oder der Sabbat für die neutestamentliche Gemeinde zu halten und alle diese Dinge. Das sind alles Auswüchse der menschlichen Seele und nicht der biblischen Lehre. Wenn ich aber jetzt Salz bin und mir bewusst bin, Jesus allein, sein Opfer allein, er ist allein der Priester, nur das, was Gott über ihn sagt, ist das, was wir brauchen, dann bin ich Salz, wenn ich das vertrete. Weil dann halte ich die Verderbnis und das Hervorkommen dieser anderen Dinge einfach auf. Merkt ihr, da geht es nicht bloß darum, dass ich die Leute was schmackhaft mache. Da geht es darum, dass ich letztendlich der Herr Jesus so vertrete, dass immer etwas klar ist. Wenn ich was sage, dann muss immer klar sein, der, wo mich hört, muss dahinter immer nur eine einzige Botschaft verstehen. Jesus allein. Das ist Salz. Wenn der Jesus sagt, ihr seid Salz der Erde, dann habe ich so vorzugehen, dass dieser Salzbund sichtbar wird, dass Jesus und sein Opfer allein im Mittelpunkt stehen. Und das noch gleichzeitig so, dass es für die Leute schmackhaft ist. Das ist Salz. Ach ja, merkt ihr etwas? Wie einfach ist es, wenn man einfach liest, ihr seid das Salz der Erde und versteht es nicht, liest einfach drüber. Das ist doch einfach, oder? Aber wie ist das, wenn man es plötzlich versteht? Da kommt jetzt Verantwortung auf uns. Das ist auch der Grund der Bibelauslegung. Jetzt kommt Verantwortung vor Gott, weil jetzt haben wir Verantwortung. Jetzt müssen wir es tun. Hiob 39,5 bis 8 ist eins der schönsten Schattenbilder der ganzen Heiligen Schrift. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Wohnung angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt? Er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Er sieht sich die Berge zu seiner Weide und spürt allen grünen Kräutern nach. Wir wissen, dass der Esel das einzige Tier war, das stellvertretend erlöst wurde als Art. Steht in 2. Mose 13,13. Einen Esel musstest du nicht töten, sondern du musst den Esel erlösen, indem du stellvertretend für ihn ein Lamm geopfert hast. Also ist der Esel das perfekte Bild für den Gläubigen, der durch das Lamm Gottes erlöst ist. Und der wilde Esel ist der von den Heiden, der nicht zu Israel gehört hat. Also wilde Esel ist ein Bild für den erlösten Heiden. Und jetzt sagt er ganz klar, der wilde Esel ist frei, den der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei, wer wirklich erlöst ist, der ist auch frei für seine Bindungen. Und er lässt sich vom Teufel, vom Treiber nicht verrückt machen. Und er hat Weide. Und jetzt sagt die Bibel, er gibt ihm einen Aufenthalt, und zwar das salzige Land. Also der Gläubige, der wohnt dort, wo Salz in seiner Funktion ist. Also er ist immer dort, wo das vollkommene Opfer Jesu ist. Er ist immer dort, wo Jesus allein ist. Er ist immer dort, wo das hohe Priesteramt Jesu ist. Er ist immer dort, wo der Herr Jesus dargestellt wird. Also er dreht sich um den Herr Jesus. Das ist eigentlich die große, große Aussage. Das sind jetzt die positiven, die wunderbaren Dinge, die Salz symbolisiert. Aber Salz symbolisiert noch mehr. Es hat nachher ganz viel mit unserer Haltung zu tun. Steht im 5. Mose 29 ab 22. Und wie er dieses ganze Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, dass es nicht besät werden kann und nichts hervorbringt und kein Kraut darauf wächst, gleich wie Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim umgekehrt worden sind, die der Herr in seinem Zorn und Grin umgekehrt hat. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Salz ist auch ein Zeichen für das Gericht. Das ist jetzt interessant. Wir würden sagen, er hat Sodom und Gomorra und diese ganze Städte und Städte, die er gerichtet hat, mit Feuer und Schwefel verbrennt. Hier steht, er hat sie mit Schwefel und Salz verbrennt. Schon interessant. Jetzt zeigt Gott, dass Salz ein Bild ist für das göttliche Gericht. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich rede jetzt noch nicht vom Eigengericht. Das spielt eine riesige Rolle, in unserer Rolle Salz der Erde zu sein. Aber wenn wir Salz sind, dann müssen wir auch das Gericht Gottes darstellen. Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, du musst immer nur schön reden. Du musst immer nur das Positive bringen. Du darfst die Leute nicht mit dem Höllehund in den Himmel hetzen. Ja, Entschuldigung, ich will doch lieber mit dem Höllehund in den Himmel gehetzt werden, als dass ich mit schönen Reden in die Hölle fahre, oder? Versteht ihr, das ist das Problem. Der Mensch ist so dermaßen verbohrt und vernagelt auf diesen Dingen. Und ich muss dann auch den Leuten wirklich das Gericht Gottes bezeugen. Und in Zephania 2,9 sagt die Bibel nämlich, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, Moab soll gewisslich wie Sodom werden und die Ammoniter wie Gomorra, nämlich ein Besitz der Nesseln und eine Salzgrube und eine ewige Wüste. Das heißt, er sagt hier, wenn Gott über ein Volk das Gericht ausspricht, dann wird es zur Salzgrube. Und was kannst du mit einer Salzgrube tun? Da kannst du nichts mehr mit anfangen. Ihr müsst mal die blühende Kultur euch ansehen. Ich bin ja geschichtlich eher ein bisschen interessiert. Ihr müsst euch mal die blühende Kultur angucken, die Gott so ins Angesicht gesündigt haben, dass er sie ausgelöscht hat. Wo sind die heute? Guckt mal her, was von dem, ich habe jetzt gestern noch mal im Herodot gelesen. Ihr müsst mal gucken, was von den großen griechischen Kulturen, die ja alles geprägt haben, die ja unsere westliche Kultur geprägt haben, müssen wir gucken, was da noch übrig ist. Was ist noch übrig? Nichts. Ist zerstört. Ist eine Salzgrube. Gott hat große Kulturen ausgelöscht. Er hat die Inkas ausgelöscht. Er hat die Römer ausgelöscht. Er hat die Phönizier ausgelöscht. Er hat die alle ausgelöscht. Übrigens interessanterweise, das Volk Israel ist immer noch da. Gell? Ist schon interessant. Ist immer noch da, trotz allem Gericht. Weil es ein auserwähltes Volk ist. Das heißt zu Deutsch, ich muss mir einfach bewusst sein, Gott gibt auch Gericht über Völker. Das muss man auch denen sagen. Zum Beispiel mit Deutschland musst du sagen, meine lieben Leute, wenn er so noch ein Weilchen weitermacht, dann löst ihr das Gleiche aus wie bei Sodom und Gomorra, nämlich die Gerichte Gottes. Man kann Gott nicht so ins Angesicht lästern, wie wir es tun. Ich sage jetzt mal, wir Deutschen. Aber die westliche Welt, Europa, macht das ja genauso. Teilweise macht es die Kreise, selbst in Übersee, macht es auch so. Wisst ihr, diese Sünde, die Gott alle verboten hat, die greifen ja immer mehr um sich. Das heißt, wir lästern Gott ins Angesicht. Und die Bibel sagt klipp und klar, er lässt das alles nicht ungestraft. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn wir Salz sind, dann stellen wir das Gericht über der Einzelne dar und das Gericht über Völker. Und das musst du die Gläubigen auch sagen. Wenn du im Volk lebst, das Gott ins Angesicht lästert und Gott dieses Volk richtet, zum Beispiel auslöscht, dann kann es sein, du gehst mit dem unter, irdisch, menschlich, nicht geistlich. Geistlich überlebst du. Ich sage es jetzt mal vorsichtig, wenn Gott beschließt, eine Stadt wie Dresden, die ja noch Karneval gefeiert hat, auf die Straße rumgetanzt ist, wo schon die Christbäume, wissen wir, was Christbäume sind? Das sind Markierungskennzeichen gewesen, die Bomber über eine Stadt abgeworfen haben, um Gebiete zu markieren. Und innerhalb von diesen Christbäumen, wo die waren, dort haben sie Bomben reingeworfen. Und das sind ja furchtbare Gerichte über eine Stadt gegangen. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das völkerrechtlich nicht auch Verbrecher war. Gell? Das ist wieder die andere Seite. Aber Gott hat es zugelassen. Er hat gerichtet. Und wenn du jetzt dort mittendrin bist, dann kann es sein, du musst da auch sterben. Nicht, weil du gesündigt hast, sondern für dich ist es dann einfach so, dass du in der nächsten Sekunde, wo du stirbst, deine Augen in der Gegenwart Jesu öffnest und in der Herrlichkeit bist bei ihm. Das ist doch wunderbar. Aber wenn ich zu diesem Volk gehöre, oder wenn ich jetzt zum Beispiel zu dieser Stadt Dresden gehört habe, kann es sein, dass ich in dem Gericht dieses Volkes oder in dem Gericht über eine Stadt oder über ein Land mit sterbe. Ist hier, und das ist alles Salz. Wenn ich Salz bin dieser Erde, dann muss ich den Leuten alles, was Salz symbolisiert, sagen. Ich muss ihnen sagen, Jesus allein. Ich muss ihnen sagen, du kannst nur gerettet werden durch ein Opfer, durch das Opfer des Hohepriesters Jesus Christus. Man muss ihm das einfach erklären, den Menschen, und muss es ihm schmackhaft machen, muss aber gleichzeitig sagen, dass es ein Gericht gibt. Salz ist aber Beispiel für Gericht. Wenn wir Salz der Erde sind, haben wir das Gericht zu verkündigen. Das Gericht über der Einzelne und das Gericht über Völker. Wir können keine Schönredner sein. Wisst ihr, Schönredner sind Verführer. In Jesaja 5, Vers 20 steht, wehe dem, der Gutes böse und Böses gut nennt. Wir dürfen keine Schönredner sein. Das ist einfach Fakt. Ich kann doch nicht die Leute sagen, wenn du die Ehe brichst, wenn du lügst, stiehlst, mordest, hurst, dann ist es in Ordnung, kann ich doch nicht sagen. Es muss klar sein. Wisst ihr, jetzt kommt natürlich wieder die Funktion des Salzes. Ich kann nicht einmal Menschen jedes Mal, wenn ich jemanden im Kopf sehe, das sagen. Wenn zu mir jemand sagt, du brauchst mir nichts sagen, ich weiß ja alles, dann lasse ich ihn in Ruhe. Außerdem, Gott drängt mich. Wisst ihr, das ist ja auch klar. Aber es muss klar sein, dass diese Dinge von Gott her mit einem Gericht versehen sind. Und dass wir das nicht ungestraft machen, dass nicht so ewig weitergeht. Das gehört zum Salz. Wenn ich Salz der Erde bin, habe ich das weiterzugeben. Jeremia 17. Das berühmte Kapitel von Säge und Fluch. Jeremia 17, Vers 5 und 6. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was das Gericht symbolisiert und was auch Salz symbolisiert. Die Bibel zeigt hier klipp und klar, wenn ein Mensch sich an Menschen hängt, statt sich auf den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu verlassen, dann löst er ein Gericht aus. Ist ungeheuer wichtig. Wenn zu mir Leute sagen, ah, weißt du, Karl, ich mach's nicht wie du, ich will nicht dauernd Bibel lesen, ich frage einfach der Bruder XY, der sagt mir das Rechte. Und ich sage, Vorsicht. Wisst ihr, wie oft hat man mir gesagt, ja, aber die Brüder sind doch so lieb, oder diese Gruppe sind doch so lieb und so nett. Ja, natürlich sind die lieb und nett. Aber wenn jemand lieb und nett ist, sagt es nur lange nicht, dass er die Wahrheit hat. Ich habe 43 Jahre auf einer Bank gearbeitet. Ich hatte viele Kunden, auch von den Sekten. Ich hatte Kunden von den Gottlosen. Ich hatte Kunden von den anderen Religionen. Das war teilweise auch von der Sekte liebe, nette Leute. Die waren viel netter und lieber teilweise wie meine Gläubigen. Aber das hat doch mit dem nichts zu tun, wenn die lieb sind, dass sie die Wahrheit haben. Wo steht in der Bibel, dass wenn jemand lieb ist, dass er dann die Wahrheit hat? Wo steht das? hat mein Bruder was Wunderbares gesagt. Das ist einer der schönsten Sätze über dieses Thema. Er hat gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbarn. Da hat er recht. Wisst ihr, wenn etwas lieb ist, das ist doch wunderbar. Er sagt doch nicht, dass ich die Wahrheit habe. Es kann sein, du hast einen ganz groben Glotz wie ein Samuel Heppich und der hat die Wahrheit. Ja, die Frage ist immer, was ist der Maßstab von dem, was mir jemand als Wahrheit bringt? Wenn es nämlich die Heilige Schrift ist, die Bibel, dann habe ich die Wahrheit. Psalm 107, Vers 34. Da erklärt die Bibel, fruchtbares Land wird praktisch zur Salzwüste. Und warum? Wegen der Bosheit, die da drin wohnt in diesem Land und die es tun. Das ist der Grund. Wisst ihr, und ich sage es mal vorsichtig, Deutschland hatte wohl einen Aufbruch, nicht nur wegen verlorener Krieg, weil alles kaputt war. Andere Länder hatten das auch. Ich habe hier eine Liste zum Beispiel in meiner Bibel, wo mal drin steht, von welchem Volk wie viel gestorben sind. Das war der größte Schock, den ich je hatte, wo ich mal gesehen habe, von welchem Volk wie viel gestorben sind. Ich habe da Leute, die rumjammern und tun und Völker, da muss ich sagen, das ist ja gar nichts. Bei euch sind ein paar unbedeutend, wie viel bei euch gestorben sind im Vergleich zu anderen Völkern. Wisst ihr, Gott hat zum Beispiel Deutschland mit 6 Millionen Tote bestraft. Sie haben 6 Millionen Juden umgebracht, dafür haben sie 6 Millionen Tote. Wisst ihr, und jetzt kommt halt ein ganz entscheidender Punkt. Deutschland hat den ungeheuren Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Den hatte sie unter anderem, weil durch den Krieg sind die Leute wieder normal geworden. Sie haben sich von der Menschenabhängigkeit abgewandt, sie haben angefangen zu arbeiten, sie haben angefangen, wieder Anstand zu entwickeln. Wisst ihr, sie haben sich auf biblische Positionen zurückbewegt. Es gab aber Erweckungen, sie haben sich zum Wort Gottes orientiert, sie haben den lebendigen Gott gesucht. In der Schule ist das Evangelium verkündigt worden. Es ist nicht wie heute, wo du nichts sagen darfst, weil es Multikulti ist, sondern da war es völlig anders. Da war es so, da ist das Evangelium hier weitergegeben worden. Ich habe in der Schule, ich habe Liedverse auswendig lernen müssen, Sprüche waren Spruchbücher, das war normal. Es gab sogar Lehrer, die haben mit den Kindern gebetet am Anfang vom Unterricht. Das gab es alles, das war alles normal. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und dann hat Gott, und es waren zwei Männer, man kann das sehen, wie man will, da hat Adenauer eine Rolle gespielt und der Strauß als Verteidigungsminister. Die haben zum Beispiel gegen selbst das Diktat von Amerika und gegen das Diktat der anderen europäischen Länder und der ganzen Weltgemeinschaft haben die Israel weiterhin Reparationen bezahlt als Entschädigung und haben Israel Waffen 1957 in Millionenhöhe geliefert, dass Israel überleben konnte. Ich habe das selber das Interview gehört, wo Peres, der verstorbene Ministerpräsident von Israel, das erklärt, wie er nach Deutschland zu Strauß kam und wie er dann praktisch wirklich gebittet hat, gib mir Waffen. Strauß hat ihm die Waffe heimlich geschickt. Da war natürlich vieles nicht sauber. Man hat dann gesagt, das sei Wirtschaftsgüter, das ist heimlich, das ist gelogen worden, das ist heimlich nach Israel geschafft worden. Und man hat dann Anzeige erstattet, dass man Militärgut stiehlt. Geil, natürlich verrückt alles. Aber Deutschland stand uneingeschränkt auf der Seite Israels und hat sie unterstützt. Und das waren die ganzen Gründe, warum es mit Deutschland aufwärts ging. Und jetzt kommt bei Deutschland plötzlich etwas. Jetzt kommt das Salzgericht. Jetzt geht Deutschland in seiner Bosheit hin, wendet sich vom lebendigen Gott ab, wendet sich von alle seine Gebote ab, wendet sich von seinem, ich sag's mal, normalen Wesen ab, lässt zu, dass Gott gelästert wird, stellt sich gegen das Volk Israel. Wisst ihr, es ist unsinnig, was wir Deutsche tun. Und jetzt passiert etwas. Jetzt kommt statt den grünen Weiden des Wohlstands, kommen die Gerichte Gottes. Wir werden überflutet von anderen Religionen, von anderen Kulturen. Wir verlieren unseren Wohlstand, zwar langsam. Deutschland hat sich immer geweigert, militärisch etwas zu tun. Plötzlich starben wieder deutsche Soldaten auf dem Kampfgebiet, weil sie eingesetzt werden. Früher gab es das nicht. Deutschland war vollkommen abgesondert. Gott hat Deutschland geschützt. Sie musste nicht mehr kämpfen. Jetzt kommt die ganze Welt kommt zurück und Deutschland wird jetzt ein Teil dieser antichristlichen Weltsituation. Und damit wird es automatisch dem Gericht Gottes ausgeliefert. Und damit letztendlich kommt das, was hier die Bibel sagt, wo früher fruchtbares Land war, hast du jetzt Salzwüste. Wisst ihr, Salz der Erde zu sein, heißt, ich gehe jetzt wieder auf unsere Rolle, heißt es, den Menschen zu sagen. Wir müssen ihnen das sagen. Wir müssen ihnen sagen, du brauchst Jesus, ihn allein, ihn als Hohepriester. Wir müssen ihnen sagen, wenn du so weiterlebst, also wenn Deutschland so weitermacht, in dem, was sie tut, auch du persönlich, kommt drauf an, wie stark da jetzt einer drin ist, gibt auch Situationen, die kann ich jetzt nicht ohne weiteres auflösen. Ich habe im privaten Bereich so eine Situation, da weiß ich manchmal gar nicht, was soll ich sagen. Es gibt es auch, da muss man warten, bis Gott Weisheit gibt. Aber das Salz der Erde muss dem Rest der Welt bezeugen, dass Gott richtet. Und dass eventuell ein blühendes Land zur Salzwüste wird, wenn Gott nämlich wirklich mal anfängt, hier, sagen wir mal, das Gericht auszulösen. Und da muss man einfach sagen, da hast du gar keine Wahl, als das biblisch zu verstehen. Weil sonst sind wir Narren. So schlafen wir immer Traum nach. Genauso, wenn die Leute sagen, die Bibel sagt klipp und klar, Endzeit ist Abfall, Endzeit ist Gericht. Es gibt immer nur Gläubige, die glauben, die ihrem Wahn, es kommt eine große Erweckung über die ganze Welt. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, was lest ihr? Lest ihr Märchenbücher oder die Bibel? Richter 9,45. Abimelech kämpfte gegen die Stadt, jenen ganzen Tag, er eroberte die Stadt und brachte das Volk um, das darin war, zerstörte die Stadt und streute Salz darauf. Ist euch aufgefallen? Guckt einfach mal, wenn ihr das nächste Mal Bibel lest, wenn das Wort Salz kommt, was für ein Umfeld kommt. Hier wird das Salz als Zeichen des endgültigen Gerichts, und zwar der Zerstörung. Nun gibt es ein wunderbares Bild, wir kommen nachher gleich zum Neuen Testament. Nun gibt es ein wunderbares Bild im Hesekiel 47, und zwar, das ist ja das Bild, wie, es gibt kaum etwas Schöneres, wie vom Eingang des Hauses Gottes, wer ist die Tür zum Haus Gottes? Der Herr Jesus. Wie von ihm, und zwar von der Schwelle, Schwelle ist der niedrigste Ort für seine Erniedrigung, für sein Opfer her, nach Osten Wasser des Lebens fließen, wie jetzt Menschen ergriffen werden, und zwar bis zum Knöchel, das heißt, die stehen im Glauben. Dann geht das Wasser bis an die Knie. Sie haben ein Gebetsleben, das vom Wasser des Lebens geprägt wird. Dann geht es bis an die Hüfte. Hüfte ist immer Kraft. Dann haben sie Kraft durch das Wasser des Lebens und am Schluss schwimmen sie drin. Sie sind völlig in Christus und dienen Gott. Und jetzt erklärt die Bibel, was mit dem Wasser auf sich hat. Ich lese ab Vers 9. Es wird geschehen. Alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin die fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Das heißt, es wird einfach alles gesund, es wird leben, wohin dieser Strom kommt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, biblisch gesehen, wo das Wasser des Lebens hinkommt und dort geht das Salz weg und beschränkt sich auf seine Funktion. Da ist das Gericht weg. Jetzt erklärt er etwas. Das aber, wo Wasser des Lebens ist, zum Beispiel Vers 11, seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Wo das Wasser des Lebens nicht wirklich hinkommt, sondern wo noch Lachen sind. Das heißt, wo wir geistlich nicht ernst machen in unserem Herzen, das sind Lachen. Da kommt das Wasser des Lebens zwar ein bisschen hin, also du hast ein bisschen Wasser, aber das Gericht ist immer noch da. Da hast du Salzlachen. Und da sagt die Bibel, da kommt keine Gesundung. Und genauso ist es bei Völkern. Dort, wo ein Volk wieder aufbricht und Gott dient, dort kommt der Segen Gottes. Wo es ihm nicht dient, da bleiben die Lachen, da ist das Gericht weiterhin da. Und da siehst du ganz einfach, es ist wichtig, dass das Wasser des Lebens überall hinkommt. Und jetzt kommt das große Problem. Was sollen wir in der Endzeit beten? Sollen wir beten, dass Gott unser Volk nochmal erweckt oder nochmal errettet? Wenn jemand den Glauben hat, dann soll er es beten. Ob Gott es tun wird, weiß ich nicht. Oft hat Gott noch, bevor das große Gericht kam, noch mal Zeiten des Aufbruchs gegeben. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch möglich ist. Wisst ihr, ich sage es mal so, wir stellen die ganze Ordnung Gottes in Frage, wir stellen die Ehe in Frage, wir stellen die Schöpfungsordnung in Frage, Mann, Frau, Gender, wir stellen alles in Frage. Wir sagen das, was Gott gesagt hat, du sollst nicht töten, wir lassen Kinder abtreiben. Ja, ich sag's mal so, durch unser Verhalten, selbst Ämter haben das zu mir gesagt, also du kannst ruhig die Unwahrheit sagen, gell, die Lüge, der Betrug, das ist alles normal. Lest einfach Offenbarung 9, 20, 21, dann seht ihr die ganze Sünde, beim Okkultismus angefangen bis hin zu dem, wo die Bibel auch sagt, es ist völlig normal, dass man rumhurt und das die Kinder schon beibringt in der Schule, im zartesten Alter, wo sie eigentlich geschützt werden sollen. Da gibt's eine Studie vom amerikanischen Soziologe, der hat ganz klar nachgewiesen, wenn du Kinder nicht schützt, auch vor dem Sexuellen, nicht schützt vor Brutalität, das ist ja heute durch die Medien und durchs Internet und durch die Spiele und auch durch die Smartphones ist ja alles nicht mehr gegeben. Wenn du die Kinder nicht schützt, das hat er nachgewiesen durchs Mittelalter, erzeugst du Monster. Er hat erklärt, hat es nachgewiesen, dass du ganz genau nachweisen kannst, dass im Mittelalter diese Grausamkeiten nur geschehen sind, wenn man die Kinder nicht mehr geschützt hat. Wo ich das Buch gelesen habe, wisst ihr, was ich gemacht habe? Da war meine große Tochter noch, glaube ich, 9 Jahre alt. Als ich das Buch fertig gelesen habe, bin ich ins Auto gesessen, bin in ein Spielwarengeschäft, habe einen riesen Teddybär gekauft. Und habe gesagt, es ist meine Aufgabe, dass das ein Kind bleibt. Wisst ihr, und je mehr wird das alles verletzt, was Gott gegeben hat, auch als Schutzfunktion, je mehr wird es verletzen, je mehr kriegen wir dann die Rechnung irgendwann bezahlt. Und wann kriegst du 2. Timotheus 3, 1 und Folgeverse, kriegst du den Endzeitmensch. Und da spielen die Medien eine riesige Rolle. Da spielen die Medien eine Rolle. Da spielen letztendlich auch, ich sag's mal so, die ganze, wie soll ich sagen, Zeitgeisterscheinungen. Ob das nun Verein, Schule, Familie, egal was das ist. Alles, was vom Zeitgeist geprägt ist, was der Zeitgeist wirklich prägt, und das, was hier geprägt ist, ist Teuflischkeit. Wirklich teuflische Prägung, wo man die Kinder schon beibringt, oh, das ist nicht schlimm, das kannst du machen. Wisst ihr, es wird irgendwann das Gericht Gottes auslösen. Wenn wir Salz der Erde sind, müssen wir es den Leuten sagen. Wenn ich den Leuten sage, wieso gibst du, ich brauche gar nichts sagen, das ist ja interessant. Die kommen sofort und entschuldigen sich bei mir, bevor ich überhaupt was sage. Aber weißt du, jetzt muss ich dem Kind auch ein Smartphone kaufen mit 8 Jahren. Es ist das Einzige in der Schule, das das nicht hat. Dann wird es dumm angesehen. Ich sage, ja. Wisst ihr, mir ist das schon klar. Aber ich muss halt gucken, was ich für einen Preis bezahle. Das muss jeder vor Gott selber regeln. Übrigens haben unsere jungen Brüder ein hervorragendes Papier für die Jugend geschrieben. Vielleicht macht Sinn, das nochmal öffentlich auszulegen, wie auch die gläubige Jugend mit diesen ganzen Medien umgehen soll, wie sich die Eltern verhalten sollen. Das ist ein hervorragendes Papier. Wisst ihr, jetzt haben wir so ein bisschen die Bandbreite. Jetzt sind wir bei Matthäus 5,13. Die Bibel sagt, wir sind das Salz der Erde. Wir sind letztendlich so, dass Gott uns benutzt, um diese ganzen Dinge darzustellen. Aber nochmal, dosiert. Wisst ihr, wenn du zum Beispiel zu deiner Kollegin jeden Tag sagst, du fährst in die Hölle, du bist ein Sünder, du lebst in Ehebruch, du hast gestern wieder betrogen. Wenn du das die ganze Zeit sagst, bist du kein biblischer Gläubiger, weil du bist keiner, der der Salzfunktion entspricht. Da bist du ein Fanatiker. Sondern die Bibel sagt, auch das muss wie Salz dosiert sein. Es kann sein, ich sage 3 Jahre zu einem Kollegen nichts. Ich habe mal zu einem führenden Direktor lange Zeit nichts gesagt. Ich habe ihm klar bezeugt, dass ich gläubig bin. Er hat das alles gewusst. Aber er hat immer rumgelästert. Ich habe es ja schon mal erzählt. Er hat immer rumgelästert. Und ich habe gewusst, ich muss in meiner Salzfunktion dem Mann das sagen, dass das nicht geht. Aber versteht ihr, ich hatte irgendwo eine Wehre vor Gott, hatte auch Angst, das gebe ich offen zu. Da gehst du ja nicht zum Direktor hin und sagst zu ihm, hey, was machst du da? Und dann hat Gott es so gemacht, das ist jetzt halt mein Charakter. Mein Charakter ist so, wenn es mich packt, wird es schwierig. Egal auf welcher Ebene. Der hat wieder sowas losgelassen, völlige Lästerung, ich wiederhole sie nicht, gegen Herrn Jesus. Ich stehe 2 Meter vor dem weg oder 3 und dann packt es mich. Ich konnte es nicht erklären, ich wollte das nicht, ich habe mir das nicht überlegt. Ich bin heute noch überzeugt, dass Gott es ausgelöst hat. Ich habe mich einfach rumgedreht, bevor den hingestanden habe, zu ihm gesagt, für diesen Ausspruch werden sie in die Hölle fahren. Dann habe ich ihn stehen lassen wie ein Schulerbub, sagt man bei uns, bin die Treppe runter. Wo ich die Treppe runter war, war ich völlig schockiert. Er hat gesagt, du bist verrückt. Du bist verrückt, was hast du gemacht? Ist nichts passiert. Das Interessante war, es hat wohl getroffen, die Bemerkung. Ich hatte von diesem Mann keinen Nachteil wegen der Sache. Wisst ihr, und Salz ist dezent. Salz wird eingesetzt, wenn man es braucht. Aber wenn du dauernd mit Salz wirfst, nimmt dich keiner mehr ernst. Dann nimmt dich keiner ernst. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass man betet, Herr, zeig mir, wann soll ich was sagen, wann soll ich nichts sagen? Wie soll ich reagieren? Wie soll ich meine Salzfunktion wahrnehmen? Jetzt kommen wir langsam, jetzt dreht nämlich der Bibeltext und die Bibeltexte. Jetzt geht es langsam um unsere Rolle. Wie sollen wir reagieren? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, wenn du gar nie was sagst, dann bist du auch kein Salz. Dann bist du wie Eiweiß, das man isst ohne Salz, fade. Die Bibel sagt schon, du musst Salz sein, bloß in der richtigen Dosierung. Markus 9,50 ist eine Parallelstelle. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Das heißt, er sagt, das Salz ist nur gut, wenn es richtig gebraucht wird. Aber jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Jetzt kommt der völlig neue Aspekt vom Salz, biblisch. Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Was heißt es, Salz in mir zu haben? Salz in mir ist zum Beispiel 1. Korinther 11, wo die Bibel sagt, wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Das heißt, Salz in uns bedeutet Eigengericht. Das heißt, ich stelle mich immer wieder ins Licht Gottes und lasse mich vor ihm durchrichten. Das heißt, Hebräer 4, Vers 12 sagt ja, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das Geist und Seele trennt. Das heißt, ich stelle mich im lebendigen Gott, stelle mich ins Licht und er zeigt mir dann, wo Seele ist, wo Geist ist, wo was in Ordnung ist und nicht in Ordnung ist. Und da, wo ich nicht in Ordnung bin, muss ich das Gericht Gottes anerkennen, das bedeutet Salz in mir zu haben, und muss mich dem Gericht unterwerfen und muss das in Ordnung bringen oder muss hier meine Gesinnung ändern. Das ist Salz in mir. Das heißt, ich habe selber Salz in mir. In dem Moment bin ich nicht der, der der Welt draußen das Salz bringt, sondern in dem Moment ist Gott es selber, der durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes vermittelt, oft der stille Zeit oder der Verkündigung, Gott hat tausend Möglichkeiten, in mir so eine Salzfunktion anspricht. Also mir zum Beispiel zeigt, da bist du nicht in Ordnung, hier ist Gericht. Das ist das, was ich immer wieder sage. Die Gläubigen können nicht leben, wie sie wollen. Die Gläubigen können nicht tun, was sie wollen. Und Gemeinden können nicht tun, was sie wollen. Die Bibel sagt klipp und klar, wir kommen nachher drauf. Ich habe die Sendschreibestelle hinter aufgelistet. Sie sagt zum Beispiel, dass es sein kann, dass Gott einfach den Leuchter einer Gemeinde umstößt. Wenn das Eigengericht nicht da ist und das Salz im Herzen des Gläubigen, was Gott mir zeigt, nicht ernst genommen wird, und das, man hat viele, viele, viele Gläubige, da verändert sich die Praxis einer Gemeinde. Dann wird sie unbiblisch, dann fängt sie an, Gott zu lästern, dann fängt sie an, zu sündigen. Und irgendwann stößt Gott den Leuchter einer Gemeinde um, dann ist aus. Ich war als ganz junger Mann mit meiner Frau, wir hatten noch keine Kinder, habe ich eine Studiereise gemacht an die frühbiblischen Städten. Also Studiereise ist jetzt ein hochtrabender Ausdruck, das haben zwei Männer selber organisiert, wir sind halt mitgegangen, gell. Also von wegen organisiert. Du hattest in der einen Hand hattest dein Gepäck, mehr durftest du nicht haben, in der anderen hat sie dir ein Zelt in die Hand gedrückt. Und dann bist du mit dem Bus in der Türkei, in den Ephesus, Smyrna, Milet, Troja, auch haben wir auch angeguckt, Laodicea haben wir angeguckt. Und da hast du die ganze Städte angeguckt, dann haben wir unsere Zelte aufgebaut und es war hochinteressant. Also war primitiv, aber hochlehrreich. Zum Beispiel, wo ich Laodicea gesehen habe, wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, das ist oben eine Stadt, wo kein Fluch drüber ging, Hierapolis. Und da ist eine Stadt, wo ein Fluch drüber ging, Laodicea. Jetzt musst du die zwei Städte in der Ausgrabung angucken. Das ist wie Tag und Nacht. Also ich habe gesagt, selbst wenn ich nichts wusste, ich weiß jetzt gar nichts, ich wusste nichts oder habe keine Ahnung als Mensch und sehe Hierapolis und Laodicea, da kommt ja automatisch, sagst du, oh, die ist ja wunderbar erhalten, da ist ja wunderbar ausgegraben, ist ja alles schön. Und da kommst du nach Laodicea und du hast den Eindruck, da ist ein Fluch drüber gegangen. Das ist einfach eine verfluchte Stadt, das spürst du als Außenstehender. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie es da aussieht. Es ist Katastrophe. Und das ist das, was Gott tut. Und lässt das hinschreiben, Laodicea. Es hat mit dem Salz zu tun. Und wenn wir nicht Gott erlauben, Salzfunktion in unseren Herzen lebendig zu machen, wo wir dann auch Buße tun müssen, so wie wir es ja von der Welt erwartet, wenn wir ihnen Herr Jesus bezeugen und das Gericht. Wenn wir das bei uns selber nicht auch tun, hat also zwei Funktionen, Salz, nach außen und nach innen. Einmal sagt die Bibel, du musst es in dir haben und du musst es nach außen sein. Ihr seid das Salz dieser Erde, das ist Außenfunktion. Aber dass ich die Außenfunktion wahrnehmen kann, muss die Innenfunktion funktionieren. Das heißt, das Salz muss bei mir sauber sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagt die Bibel, dann bist du nutzlos. Da kommen wir nachher drauf. Aber zuerst Kolosser 4, 6. Jetzt geht es eher aufs Innere. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Dazu muss ich innerlich Gnade haben. Ich muss vor Gott in Ordnung sein. Muss wissen, was ich tun soll. Muss im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Und dann ist mein Wort, wenn ich etwas sage, mit Salz gewürzt. Und jetzt sagt er nicht, oh, bezeugt es wahllos jedem, der über den Weg läuft, jeden sollt ihr wirklich energisch angehen. Sagt sie nicht. Sondern sagt, damit ihr wisst, das ist ein göttliches Wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Fällt euch was auf? Was soll ich tun? Antworten. Was ist, wenn ich antworten soll? Da werde ich gefragt. Merkt ihr etwas? Die Bibel erwartet, dass ich so lebe, dass ich gefragt werde. Dass ich so eine Salzfunktion habe in meinem Leben, dass man mich fragt, was ist mit dir los? Und dann sagt die Bibel, wenn das bei dir stimmt, innerlich, dass das Salz in dir ist, die Gnade in dir ist, dann wird auch dein Wort, das du weitergibst, mit Salz gewürzt sein und dann läuft es. Also jetzt haben wir festgestellt, die Bibel sagt, du bist das Salz der Erde, wir haben eine Funktion. Salz hat ganz massiv zu tun, dass der Jesus allein hohe Priester ist. Hat ganz viel zu tun, dass ich als vom Opfer Begünstigter am Herr Jesus gehöre. Hat ganz viel mit der Botschaft Jesus allein zu tun, hat aber auch ganz viel mit Gericht zu tun. Mit Gericht über Einzelpersonen, mit Gericht über Völker, aber auch mit dem, dass ich mich selber vor Gott richten lassen muss, im Sinne von 1. Korinther 11, dass ich mich nämlich ins Licht Gottes stelle. Und das alles hat die Funktion, nach außen und nach innen, dass Gott mit mir zum Ziele kommt. Also Salz zu sein heißt, ich muss mich innerlich vor Gott bereiten lassen, dass ich meine Rolle nach außen, auch das, was ich den Leuten sage, sauber in Anspruch nehme. Und das ist ein hohes Niveau, das Gott hier in mir erzeugt, nach außen. Das hat nichts mit Fanatismus zu tun. Das hat nicht mit Rechthaberei zu tun. Sondern das ist dann so, wo Gott ein Herz vorbereitet und mir dann in der entscheidenden Sekunde oder dir der Auftrag gibt, jetzt rede. Und wenn das alles sauber ist, dann kommt etwas und dann kommen Leute zum Glauben. Es ist natürlich so, die Bibel sagt dann aber, ist jetzt der zweite Teil. Also wir sind das Salz der Erde, wir haben jetzt gesehen, was Salz für eine Funktion hat, dass es nach außen wirkt, aber zuerst muss es nach innen wirken, nämlich bei mir selber, dass ich Salz sein kann. Jetzt sagt er, wenn aber das Salz fade wird, wenn Salz seine Wirkung verliert. Wisst ihr, ich bin so ein manchmal ein naiver Mensch, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass auf ein Salzpäckchen ein Verfallsdatum drauf gemacht ist. Habe ich gesagt, Salz kann doch nicht verfallen, das ist doch immer Salz. Nein. Salz kann seine Wirkung verlieren. Jetzt sagt er, wenn es einmal Wirkung verloren hat, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Jetzt sagt die Bibel was ganz Brutales. Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und dass die Leute es praktisch zertreten können. Wisst ihr, was das heißt? wenn ich die Salzfunktion nicht sauber auslebe, weil ich nämlich innerlich mich nicht vom Herrn salzen lasse, im Sinne von, dass er in mir Salz installieren kann, dann kann es passieren, dass der Herr mich vor Menschen zu Schande werden lässt. Das sagt, dann wirst du vom Menschen zertreten. Das kannst du nicht erklären. Ich habe in meinem Leben, ich bin viele, viele Jahre verheiratet, viele, viele Jahre gläubig. Ich habe viele Kämpfe gehabt im Reich Gottes. Ich bin nie zu Schande geworden, aber mir ist klar, Gott hat mich oft gegen Menschen geschützt. Aber wenn du mal nicht mehr in Ordnung bist und Gott dich nicht mehr vor den Menschen schützt, hast du keine Chance. Offenbarung 2,5. Jetzt haben wir das, wo Gott Menschen, weil das Salz fade geworden ist, dahin gibt. Da sagt er zum Beispiel, Offenbarung 2,5, dass er Menschen dahin gibt. Und da wird auch der Leuchter weggestoßen. Und er erklärt dann davor, das geht darum, dass die erste Liebe weggeht. Das kann der Einzelne betreffen, das sehen wir hier. Das kann aber auch Gemeinde betreffen. Ist hier, zu mir hat jemand, der zu uns kam, der ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, der hat früher schon immer Kassette gehört. Er sagte mal zu mir, und er hat zum Ausdruck gebracht, dass er völlig erstaunt ist, und er sei, wieso? Sagt er, du predigst ja immer noch das Gleiche wie vor 30 Jahren. Und ich sage, Entschuldigung, wenn ich die Wahrheit habe, kann ich doch nichts Neues predigen, oder? Wisst ihr, das ist auch bei einer Gemeinde. Wenn eine Gemeinde dauernd was Neues will, dauernd Action will, Event, immer was Neues will, Entschuldigung, dann fällt Salz. Das Salz Jesu Christi in mir bewirkt, dass ich wie ein Wildesel, Hiob 39, durch das Evangelium fette Weide haben und an dem völlig zufrieden bin. Ist normal. Und dass ich dann die Leute auch sagen kann, das ist das, was du brauchst. Offenbarung 2,15. Dass solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Nikolaus, Nike ist der Sieg. Da kommt auch das her, warum die amerikanischen Turnschuhe Nike heißen. Das hat mit Sieg zu tun, das ist griechisch. Und Laos ist das Volk, Sieg des Volkes. Das heißt, Volksmeinung, Masse, das ist das, was gerade läuft. Man findet ja immer neue Worte dafür, Mainstream. Man könnte auch sagen, alles, was raffinierte Leute ausdenken, dass die hirnlose Masse hinterherläuft, kann man auch sagen, das ist auch Mainstream. Mainstream kannst du nicht erklären, warum die Leute dem hinterherlaufen, kannst du nicht erklären. Das sind auch Finsternismächte, das muss man auch ganz klar sagen. Kann alles sein. Das ist, was gerade jetzt endzeitlich abläuft. Das kann einmal selbst bei Fußball sein, das kann im Sport sein, das kann in der Kultur sein. Das ist alles möglich. Gell? Und er sagt hier eigentlich relativ klar, es ist hier die Lehre der Nikolaiten, die er hasst. Und jetzt sieht man einfach, wenn man das ganze Sendschreiben sieht, dass das Wort Gottes hier eine Rolle spielt, zum Beispiel in Vers 12. Und das kann strafen, das kann blockieren. Also wiederum Hebräer 4,12, das Wort Gottes, das Eigensalz, verhindert, dass ich so eine Haltung habe. Aber da sagt die Bibel klipp und klar, ich kann nicht das tun, was die Masse tut. Sondern ich muss immer eifersüchtig darauf beachten, dass meine Liebe zu meinem Jesus stimmt. Und das, was die Masse tut, dass ich dem nicht hinterherlaufe. Wisst ihr, es geht einfach nicht. Wisst ihr, wenn jetzt alle plötzlich, mir ist das aufgefallen, die Gemeinde, plötzlich haben sie andere Musikinstrumente, plötzlich singen sie lauter Lieder, wo ich sagen muss, also selbst in der Welt, sowas hätte ich in den Papierkorb geworfen oder in den Dreckeimer. Und man nimmt die Leute die Liederbücher weg, wirft das alles an die Wand und dann singt man soft Liedchen. Da muss ich sagen, Entschuldigung, da kann man jetzt streiten, aber solche Verflachungstendenzen in die Gemeinde, ich habe da Dinge erlebt, die kann man sich gar nicht vorstellen, wo dann vorne die Pastorin, die es ja nicht geben darf laut Bibel, immer enger Hoseanzug, der vom biblischen Moralbegriff her nicht in Ordnung war, mit dem Mikrofon rumtänzelt. Sag's mal vorsichtig. Alle diese Dinge, wenn ich die alle mitmache, dass ich die Menschen bekomme, dass ich die Welt kriege, dass ich mehr Leute in der Versammlung habe, dann habe ich die eigene Salzfunktion verraten und habe die äußere Salzfunktion noch außer verraten und dann wird Folgendes passieren, dann wird er mich zu Schande werden lassen vor den Menschen und dann wird der Leuchter dieser Gemeinde umgestoßen. Das ist das, was die Bibel meint. 2,21. Da kommt ja diese falsche Propheten. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht und sie hat nicht Buße getan. Sieh, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Da geht sogar so weit, da sagten ihre Kinder, will ich mit dem Tod schlagen. Und jetzt sagt er, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Hier haben wir jetzt eine andere Beschreibung dieser inneren Salzfunktion. Er sagt hier, du darfst manche Dinge nicht dulden und du musst dir bewusst sein, dass Gott selber Herz und Niere, der Herr Jesus nämlich, erforscht und dass ich vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch sein muss und ihn wirken lassen muss. Und dann muss ich halt im Zweifelsfall zur Isabel sagen, du hast nichts zu sagen. Ich habe das ja mal gemacht öffentlich. Die Leute haben dann das nicht verstanden, haben denkt, ich sei böse. Aber wenn du merkst, dass du jemanden stoppen musst, dann musst du ihn stoppen. Es gibt Dinge, da musst du die Leute stoppen. Aus, fertig. Offenbarung 3, 3-5. Ganz wichtiger Punkt. So, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Gell, und das sagt jetzt ganz klar, dass Gott im Zweifel, wenn ich die innere Salzfunktion preisgebe, dass er über mich kommen kann wie ein Dieb in der Nacht. Wisst ihr, das ist ja das so, dass wenn jemand verblendet wird geistlich, dass er gar nicht mehr an das, was kommt. Das ist ja das Problem. Und hier sagt er klipp und klar, es geht darum, dass deine Kleider nicht befleckt sind. Du musst im Lichte wandeln, du musst gucken, dass du nicht in bewusster Sünde lebst. Er sagt, die Gefahr ist, dass du aus dem Buch des Lebens gestrichen wirst. Steht ja in Galater 5,4. Das ist ein ganz zentraler Punkt. In Galater 5,4 sagt er zum Beispiel, gell, man tut so, wie wenn die Bibelstelle gar nicht in Bibelstelle Verzeichnis eurer Konkordanz, müsste man sie dann löschen, wie wenn sie da gar nicht geschrieben stehen würden, weil man will die ja nicht hören. Oder interpretiert sie einfach um. Er sagt hier, Galater 5,4, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also es gibt Löscher aus dem Buch des Lebens. Es gibt aus der Gnade ein Herausfallen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt hier, wenn du dich aufs Gesetz verlässt, ich möchte es nochmal sagen, ich habe schon öfters betont, wenn ein Mensch nicht glaubt, dass er durch den Herr Jesus allein in den Himmel kommt, dann kann er nicht gerettet werden. Wenn ein Mensch, selbst wenn er gerettet ist, wieder zurückkehrt zu diesen Positionen, dass er nicht mehr glaubt, dass der Jesus allein sein Retter ist, sondern dass er was braucht, Hilfe, dann geht er verloren. Wenn zum Beispiel Leute glauben, dass sie, um gerettet zu werden, den Sabbat halten müssen, gehen sie verloren. Wenn ein Gläubiger glaubt, dass er, um gerettet zu sein oder zu bleiben oder zu werden, letztendlich die Absolution eines Menschen braucht, der ihm die Vergebung zuspricht, geht er verloren. Ist überhaupt keine Frage. Jesus allein, sein Blut allein, der Glaube allein, das ist das, was mich rettet und auch nicht der Abhängigkeit. Nochmal zurück zu 3,1. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, da sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und jetzt ist es mal so, wenn man das jetzt weiterliest, zum Beispiel ab 14 dann, Laodicea, also das Ganze, dann sagt er, und das ist eine Vorbeschreibung von Laodicea, er sagt praktisch, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Eigentlich bist du tot. Und Laodicea ist ja so, Laodicea sagt, ich bin reich, ich habe alles, ich bin doch wunderbar. Und er sagt, du bist laut, ich werde dich ausspeiern. Aber das ist so. Wisst ihr, in Sardes, da haben wir das, dass du im Sterbeprozess bist Und in Laodicea ist der Sterbeprozess schon zum Wesen geworden. Das ist jetzt schon normal. Und das Schlimme ist, bei allem dem, man merkt das nicht, und die Bibel sagt, ich werde dich ausspeien. Das Ausspeien aus dem Munde ist das, wo das Gericht innerlich das Salz nicht mehr zieht. Ich kann keine Wirkung mehr haben. Und das ist Matthäus 5, 13, zertreten zu werden von den Menschen. Das ist genau das. Wisst ihr, wenn man das jetzt alles so auf sich wirken lässt, jetzt sage ich mal, ich habe die Bibelstelle, ich habe mir überlegt, ob ich sie draufschreiben soll, Römer 1, 24. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihres Herzens. Das heißt, es ist schon ein Dahingeben. Natürlich gibt Gott zuerst einmal die sich nicht bekehren wollen und in der Sünde bleiben wollen, gibt er dahin. Aber das Dahingeben ist etwas Furchtbares, wo Gott mich einfach laufen lässt. Wisst ihr, ich sage es jetzt mal andersrum. Wenn Gott kein Salz mehr in mir streut, um mich aufzuhalten, mich laufen lässt, wenn ich dahingegeben bin, dann bin ich der Elendste aller Elenden. Es gibt nichts Elenders, als wenn ich hier nicht mehr von Gott mit Salz praktisch bearbeitet werde. Da werde ich auch nach Hause kein Zeugnis haben. Jakobus ist ein ganz wichtiger Brief bezüglich dieser Dinge. Jakobus 4,4 sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Also er sagt hier praktisch, es kann passieren, dass Gott sogar zu meinem Feind wird, wegen meiner Haltung zur Welt. Weil ich zum Beispiel statt denen Salz zu sein, meine eigene innere Salzkraft aufgib und mich mit ihnen verbünde. Ich habe es nie verstanden. Ich habe immer gesagt, Brüder, ich verstehe das nicht. Es gibt Gemeinden, da geht es immer ums Geld. Die nehmen zum Beispiel Gelder von öffentlichen Stellen, wo ich sage, Entschuldigung, wieso tut ihr das? Das ist Welt, hat mit uns nichts zu tun. Die Gemeinde ist in sich. Wenn die nicht aus sich raus selber die Finanzen aufbringt, um Arbeit zu machen, dann müssen wir die Arbeit aufgeben. Ich kann doch nicht sagen, wenn Gott sie mir verweigert, dann gehe ich einfach zur Welt und hole mir das. Es geht nicht. Das sind so Dinge, wo man ganz einfach nüchtern sachlich aufpassen muss, dass Gott nicht mich bloß dahin gibt oder mich zertreten lässt, sondern sogar zu meinem Feind wird. Und von daher spielt natürlich Salz der Erde zu sein eine ungeheure Rolle. Es ist meine Rolle als Gläubiger. Aber, dass ich Salz in mir habe, selber gesalzen werde, ist die Grundvoraussetzung. Ohne das kann ich kein Salz der Erde sein. Schon mal Fakt. Ich fasse nochmal zusammen. Ich habe es auch hinterher nochmal zusammengefasst. Diese Symbolik bedeutet eindeutig, dass ich, weil ich Anteil am Opfer habe, dass ich unserem Herrn Jesus Christus gehöre. Ihm allein. Ich habe da noch weitere Bibelstellen. Dass er mein alleiniger hoher Priester ist, dass nur der Herr Jesus das Opfer bringen kann. Er allein, es geht nur um den Herr Jesus. Ich darf vom Menschen nie was anderes bringen als der Herr Jesus. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Aber es ist ein Bild fürs Gericht, siehe Sodom und Gomorra. Guckt einfach mal, wo Salz steht. Eine Stadt wird vernichtet, dann wird Salz drauf gestreut, als Zeichen des Gerichtes. Es ist ein Bild fürs Gericht über die Sünde. Aber es ist auch, 1. Korinther 11, 31 ist die Stelle, wenn wir uns selber richten. Es ist ein Zeichen für das eigene Gericht. Aber nicht jetzt ihre falsche Gesetzlichkeit oder ihre falsche, sagen wir, perfekte Art, immer Perfektionismus, sondern wenn der Heilige Geist mich wirklich mahnt, wenn ich wirklich gegen das Wort Gottes verstoße, dann soll ich das eigene Gericht wirken, nicht falsche Frömmigkeit. Und so sind wir das Salz der Erde, so halten wir das Gericht auf, so halten wir letztendlich 2. Petrus 3, Vers 9 am Leben, dass Gott noch auch die Gläubigen Gnade gibt, um Buße zu tun. Und so garantieren wir Römer 11, 25 und Folgevers, dass die Gnadetür noch offen bleibt, bis die Vollzahl der Heiden beieinander ist. Aber wir selber müssen das ausleben, indem wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Dann zieht auch das Salz und dann sind wir etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Soll man ehrlich sein? Ich habe, bevor ich das nicht intensiv untersucht habe, ich habe nicht erkannt, trotz vielen Bibelleser jahrelang, dass das Salz so eine radikale Funktion, ich sage ausdrücklich radikale Funktion, hat im biblischen Befund. Und wie wichtig es ist, dass das Salz in mir ist. Weil er sagt, wenn das Salz in dir ist, Folgestelle heißt er, und haltet Frieden untereinander, dann ist auch Friede in der Gemeinde, dann ist in Ordnung. Wisst ihr, und von daher, Das Erste, was man tun muss, wenn man das begreift, dass man hingeht und sagt, Herr, gibt es einen Bereich, wo dein Salz bei mir nicht wirkt? Hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Hier ist mein Herz. Das zweischneidige Schwert soll hier jetzt das Salz wirken. Und dann müssen wir gehorsam sein. Und dann können wir wieder Salzfunktion haben. Dass das in der Endzeit immer schwerer wird, ist mir auch klar. Da müssen wir uns ganz bewusst sein, wir brauchen auch nicht Panik bekommen und um uns schlagen, weil es jetzt so schlimm ist zur Zeit. Sondern wir müssen ganz nüchtern sagen, Herr, lass mich so reagieren, dass ich Salz bin. Wirk du in mir, dass das Salz, das du in mich hineingibst, so wirkt, dass ich in Ordnung bin mit dir. Und dann lass mich das so anwenden nach außen, wie es dein Wille ist, dass ich mit Weisheit denen gegenüber, die draußen sind, Zeugnis geben kann und so wandle, dass für die akzeptabel ist. Lass mich meine Salzfunktion wahrnehmen. Jetzt könnt ihr nie mehr Matthäus 5, 13 einfach lesen und weitergehen. Da kann man nicht weitergehen. Da muss man stoppen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich möchte beten. Herr Jesus, du sagst, dass wir das Salz dieser Erde sind. Und damit haben wir eine ungeheure Verantwortung, dich und dein großartiges und wunderbares Evangelium dieser abgefallenen und dieser Sünde zerfressenen Welt zu bringen. Aber so, wie du es willst, in dieser Salzdosierung. Und du willst, dass unsere eigenen Herzen selber im Eigengericht von deinem Salz, das du in uns hineingibst, das maßgeschneidert ist für jeden von uns, dass wir es akzeptierend annehmen, dass wir im Lichte wandeln, dass wir es ausleben, dass du uns innerlich in einen Zustand versetzen kannst, dass wir wirklich Salz dieser Erde sein können, dass wir mit Vollmacht Zeugnis geben können, dass du der alleinige Retter bist, aber auch Zeugnis geben können, so wie es in Johannes 16, von 7 bis 14 steht, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, dass wir alles bezeugen dürfen, und dass wir letztendlich dich dann auch verherrlichen dürfen, indem wir dich bezeugen. Gib uns einfach Gnade. Und da, wo wir in unseren Herzen Stelle sind, wo lachend sind, wo das Wasser des Lebens nicht hingekommen ist, oder wo dein Salz nicht zur Wirksamkeit gekommen ist bisher, da gib uns Gnade, auf dass wir wahrhaftige Jünger sind, die Salz in sich haben, Friede untereinander und die Salz dieser Erde sein können. Gib uns einfach Gnade, und dafür danke ich dir. Amen.